Es freut mich, dass wir unser Studium im angefangenen Galaterbrief heute fortsetzen können. Wir haben in unserem ersten Überblick über den Galaterbrief gesehen, dass es eine Not in Galatien gibt. Diese Gemeinden sind in einer Gefahr, dass sie abfallen vom wahren Evangelium. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass die Frage, die sich im Galaterbrief stellt, ist, warum stehen Beschneidung und das Halten des Zeremonialgesetzes im Widerspruch zum Evangelium? Ich möchte, dass wir diese Frage, die letztendlich der Grund des Galaterbriefes ist, uns nicht aus den Augen verschwindet. Weil man könnte sich sonst schnell verlieren in den Details dieses Galaterbriefs und nicht mehr wissen, worum es letztendlich geht. Der Galaterbrief ist also nicht eine Erklärung des Evangeliums mit allen Details von vorne bis hinten, so wie wenn es Paulus tun würde in einer Lehrstunde. Nein, der Galaterbrief ist eine Argumentation. Er ist ein Bringen von Beweisen gegen die Rückkehr zur Beschneidung und zum Zeremonialgesetz. Und er beinhaltet sicherlich Teile des Evangeliums, die sehr kostbar sind. Aber so wie es immer ist, wenn etwas nur zum Teil beschrieben wird, wenn dort das Gesamtbild fehlt, dann ist die Gefahr groß, dass man sich verirrt und nicht eine klare Basis hat. Und für mich ist es immer wichtig, wenn wir etwas studieren, dass wir eine klare Basis haben, dass wir einen klaren Überblick haben über die Dinge und über das Bild, das uns Gott malt im Galaterbrief. Heute wollen wir uns die Frage stellen nach der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Der Paulus beginnt hier ganz am Anfang und sagt im Vers 3, 4 und 5, Gnade sei mit euch, Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Warum dieser Gruß? Wer braucht denn Gnade? Braucht Gnade ein Erlöster? Einer, der im Himmel mit Gott lebt? Nein. Gnade ist das Mittel Gottes für die Erlösung eines erlösungsbedürftigen Wesens, eines Menschen. Der Friede ist das, was dem Menschen verloren gegangen ist durch das Wegfallen von Gott. Das sind die zwei Dinge, die wir immer wieder finden bei Paulus, aber auch bei Petrus, weil sie sind die Macht Gottes. Die Gnade ist die, die wir brauchen, und den Frieden, um zu wissen, dass wir mit Gott wandeln. Der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen argen Welt nach dem Willen Gottes und unseres Vaters. So, wenn wir nicht wissen, was oder warum ist der Mensch erlösungsbedürftig, dann lesen wir diese Dinge und wir kommen nirgendwo hin. Deshalb möchte ich klar machen, wo liegt die Ursache des Erlösungsbedürftigkeit des Menschen? Und wenn wir uns dieses Bild anschauen, dann sagt es sehr viel aus. Da ist eine Hand von oben, die kommt, und im Bild ist es nichts anderes als die Hand Gottes. Und hier unten ist der versinkende Mensch. Die Frage ist, was ist dieser Zustand? In diesem Zustand ist der Mensch unfähig zu leben, hat keine Fähigkeit zu leben. Und wer unfähig ist zu leben, ist unfähig, seinen Zweck, für den er gemacht ist, zu erfüllen. In diesem Zustand ist der Mensch verloren, sowohl nach dem Zweck als auch nach dem Leben. Und die Frage ist, wieso ist er hier? Wieso ist er in diesem Zustand? Wieso braucht er Erlösung? Die Schöpfung des Menschen, seine Abhängigkeit und sein Zweck. Wir gehen durch. Der Mensch ist von Gott geschaffen. Aus Erde hat Gott ihn geformt in ein Bild. Und er bläst ihm den Lebenshauch ein. Dadurch wird aus der Erde ein komplexer Körper und aus dem Lebenshauch ein noch komplexerer Geist. Und gemeinsam ergeben sie die Seele des Menschen. Es ist also wichtig zu verstehen, dass der Mensch eine Seele ist und in dieser Seele hat er einen Geist und einen Körper. Geist und Körper sind zwei unterschiedliche Dinge, aber verbunden in der Seele funktionieren sie miteinander wie eine Einheit. Alle Funktionen des Geistes und des Körpers können nur funktionieren, wenn beide miteinander verbunden sind. Und wir haben gesehen, dass im Hirn, dort an der Hirnrinde, dort kann nur der Geist sich befinden, dort ist auch die Zusammenarbeit zwischen Geist und Körper, dort finden wir auch die Seele. Meine Hand ist ein Teil der Seele, aber es ist der körperliche Teil der Seele. Über diese Dinge habe ich viel gesprochen. Ich erwähne sie hier nur, um das Gesamtbild nicht aus den Augen zu vergessen. Der Geist und der Körper vermischen sich also nicht in der Seele, indem sie nicht mehr erkenntlich sind. Das tut keine chemische Reaktion. Die Elemente bleiben identifizierbar. So auch im Menschen und im Tier bleibt der Geist ein Geist und der Körper ein Körper. Chemie kann nicht geistlich werden und der Geist kann nicht Chemie werden. So, die geistigen Fähigkeiten sind, er kann immer nur selber handeln. Niemand kann für den Geist etwas tun im Sinne des Handelns. Er kann nie gezwungen werden, etwas zu tun, weil nur er für sich handeln kann. Der Geist ist der Einzige, der geistige Fähigkeiten haben kann. Er kann denken, fühlen, sehen, riechen, schmecken, hören, entscheiden. Das kann der Körper nicht. Nur er kann den Körper in Bewegung setzen. Niemand anders kann das. Nur er kann mit Gott eine Beziehung haben. Nur unser Geist weiß etwas, hat Erkenntnis. Nur er kann eine Beziehung zu Gott haben. Und sicherlich kann er die nur haben, wenn verbunden mit dem Körper. Der Körper gehorcht den Befehlen des Geistes. Der Körper kann gezwungen werden zum Handeln. Er kann Informationen aufnehmen und speichern und weiterleiten. Er hat keine geistigen Fähigkeiten. Denken, fühlen, entscheiden ist nichts Chemischem, nichts Physischem gegeben. Er hat Unfähigkeit, sich zu bewegen. Nichts Physisches kann sich von sich aus bewegen. So, das wollen wir als den Aufbau, das Geschöpf Gottes, die Seele betrachten. Und jetzt schauen wir uns des Menschen Abhängigkeit an. Er ist von Gott abhängig. Warum? Weil aus der Körper braucht Bedürfnisse. Er braucht Chemie. Wir haben gesehen, er braucht Sauerstoff, Nahrung und Wasser. Aber der Körper braucht auch elektrischen Strom, der ihn lenkt. Chemie und die Elemente können ihn nicht lenken. Und dafür hat er einen Geist. Der Geist aber selbst ist auch abhängig von Liebe, von Gerechtigkeit, von Wahrheit, von Freiheit, von Sicherheit, von Frieden, von Wohlbefinden, von Erkenntnis, von Freude und so weiter. So, das sind die zwei Teile, die Abhängigkeit des Menschen zeigen. Der Geist muss beide Abhängigkeiten, sowohl die Liebe als auch die Chemie, zuführen. Er ist derjenige, der die Bedürfnisse befriedigen muss. Er muss sein geistiges Bedürfnis aus Gott holen, die einzige Quelle, wo er sich ernähren kann geistig, und er muss seine chemischen Bedürfnisse von und aus der Erde holen. Und diese Zusammenarbeit zwischen Geist und Körper macht dann den elektrischen Strom, wo das gesamte Gebilde zusammenwächst. Und Gott hat ein Gesetz gebaut, nach dem alle Dinge in diesem Universum funktionieren. Und dieses Gesetz ist aufgebaut. Alle Elemente müssen nehmen, um zu geben. An der Basis ist das das Fundamentalste aller Gesetzmäßigkeiten. So, das ist des Menschen Abhängigkeit. Aber wo ist des Menschen Zweck? Er ist von Gott geschaffen, er ist von Gott abhängig und von Gott hat er einen Zweck, einen Auftrag bekommen. Welches ist dieser Auftrag? Gott tut ihn auf dieser Erde und er soll als Herrscher über diese Erde von Gott die Verbindung herstellen zwischen Erde und Gott. Er ist das Bindeglied zwischen Gott und der Erde und er soll von Gott die Kraft des Lebens nehmen, um sie weiterzugeben. Dann nimmt jemand anders von ihm, der gibt es wieder weiter, der nimmt wieder von dem anderen und gibt es weiter. Und so gibt es einen Kreislauf, der endet mit der Frucht, die wieder in den Kreislauf zu Gott zurückkehrt. Das ist der Wohltätigkeitskreislauf, wie ihn Ellen White nennt. Das ist der Kreislauf, wie Gott ihn gemacht hat. So, der Zweck des Menschen ist also ein klarer. Er wurde nicht gemacht für sich. Er wurde auch nicht gemacht, um Gott zu befriedigen im Sinne einer Beziehung. Nein, er wurde gemacht zu einem Zweck, den er erfüllen sollte in seiner Tätigkeit als Herrscher dieser Erde. So, das ist das Gesamtbild. Und jetzt wollen wir auch noch Gottes Konzept des Lebens anschauen, das er hier auf der Erde hat. Er schafft ein Wesen. Alles, was lebendig ist auf Erden, ob es die Pflanze, das Tier, das Bakterium oder der Mensch ist. Wir haben diese drei Lebensformen oder zwei, wenn man so will, Pflanzen und Seelen. Alles, was lebendig ist auf Erden, ist so gemacht von Gott, dass es sich vermehren soll, ohne jemals ein Ende zu haben. Nicht nur der Mensch, auch die Pflanzen sollten sich vermehren, die Tiere sollten sich vermehren und alles sollte harmonisch sich vermehren und zusammen in Abhängigkeit wachsen. So, nehmen wir den Menschen. Adam wurde geschaffen. Er sollte unendlich weiterleben. Und da er der Mensch ist, hat Gott ihn beteiligt in dem Wunsch nach einem Partner. Gott gibt ihm die Eva nicht sofort, als er die Augen auftut. Nein, als Adam sich umsieht, sieht er, dass alles in Pärchen da ist. Nur er hat keins. Und so schafft Gott ihm ein Pärchen aus der Rippe. Er gibt ihm die Eva. Aber die Eva kommt aus Adams Leben. Und hier zeigt sich das Paarprinzip. Vermehrung ist nur möglich im Paar. So, wenn ein Individuum sich vermehren soll, dann hat Gott sie als Pärchen gemacht. Das sollte aber so weitergehen in allen Generationen nach Adam. Die Kinder von Adam und Eva haben nichts anderes als Adams Leben, weil auch Eva kam aus Adams Leben und sie sollten, jedes Individuum sollte unendlich weiterleben und sich als Paar vermehren. Das ist Gottes Konzept des Lebens. Er schafft ein Leben und aus dem Leben entwickeln sich oder vermehren sich, nicht entwickeln, vermehren sich alle anderen. So, lasst uns das im Sinne halten, wenn wir das Ganze im Überblick betrachten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist der innere Aufbau, die menschliche Struktur. Wie ist der Mensch innerlich in der Funktion aufgebaut? Wir wissen per Gesetz, dass die Hirnrinde die äußerste Schicht des Menschen ist. Und da per Gesetz alles nur von außen gesteuert werden kann, kann auch der Körper des Menschen nur von außen gesteuert werden, und seine äußere Schicht ist die Hirnrinde. Und die ist in zwei geteilt, es gibt zwei Hirnrinden, und hier ist dem Geist des Menschen, der von außen her den Körper steuert, weil nur so ist es möglich nach dem Gesetz des Lebens. Und jetzt wollen wir sehen, wie diese Steuerung aussieht. Und wir haben im Geist ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein oder Herz, wie es die Bibel nennt. Und im Bewusstsein ist der Wille derjenige, der alle Dinge von außen zuerst mal aufnimmt. Da der Geist nicht ein Wesen ist, das sein Bedürfnis selber herstellen kann, ist er angewiesen auf Information. Alle Bedürfnisse des Geistes sind geistigen Inhalts. Und dieser geistige Inhalt ist das Wort, ist die Information, von der lebt der Geist. Er lebt nicht von Äpfeln und Birnen. Er lebt nicht von irgendeiner Chemie. Sein Bedürfnis ist pur geistige Natur. Es ist eine geistige Information. So, das wollen wir nicht vergessen. Deshalb ist der Geist angewiesen auf eine Information von außen, um sich zu orientieren. Diese Information kommt zunächst in den Willen und dann wird sie im Unterbewusstsein bearbeitet und bewertet. Und die erste Sache, die in unserem Unterbewusstsein ist, ist das Selbstverständnis, das wir von uns haben. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, war sich der Mensch bewusst, wer er ist, nämlich ein Geschöpf Gottes. Das war kein Zweifel. Das ist die reine Wahrheit. Und das ist in der Bibel als das gesunde Auge beschrieben. Ich versuche es alles in einer Linie zu tun, dass wir den Überblick verstehen. So, die Information von außen kommt über den Willen in mein Selbstbewusstsein. Und bin ich ein Geschöpf, bin ich in der Wahrheit. Damit kommt der nächste Schritt der Verarbeitung der Information, ist Vertrauen. Wem vertraue ich bezüglich der Information, dass sie stimmt? Das Vertrauen kann man nur in Gott haben. Gott ist die einzige Quelle der Orientierung für den Geist. Er kann sich nicht orientieren nach anderen Dingen. Er muss als Herrscher dieser Erde sich kümmern um diese Dinge, aber die Orientierung, wie er etwas tut, muss er von Gott holen. Seine einzige Quelle, wo er sich orientieren kann, ist Gott. Die nächste Stufe, nach dem Vertrauen kommt, für wen tue ich, was ich tue? Das ist die Motivation, ist die Liebe Gottes oder Agape. Und ich tue alles im Auftrage Gottes. Das ist die Motivation. Die Aktion ist festgelegt im Herzen, nämlich ich nehme von Gott, um zu geben, und das ergibt das Gesetz des Lebens, das wir gesehen haben, in allen Dingen die Funktion bestimmt. Dann haben wir, wie wir die Dinge tun. Wir müssen gewinnen, und geben hat Gott als Gewinn gemacht. Das Ziel aller Entscheidungen des Menschen und des Tieres ist der Gewinn. Wir streben immer nach Gewinn, weil Gott das so gemacht hat. Und wenn geben Gewinn ist, ist alles in Ordnung. Und da wir ja eine Entscheidung treffen müssen, hat Gott uns eine Spannung gegeben zwischen Gewinn und Verlust. Und er sagt uns, Verlust ist nicht geben oder behalten, das Gegenteil von Gewinn. Und das muss in allen Fällen vermieden werden. Verlust muss vermieden werden. Das ist die Spannung, in der die Entscheidung steht. Und so haben wir ein Ja, wodurch wir den Strom machen, und ein Nein, wo wir nichts machen. Und das haben wir, das muss der Geist, auf beiden Seiten seiner Hirnhälfte tun. Und somit trifft er alle Entscheidungen als richtig, und Verlust ist vermeidbar. In diesem Aufbau steuert sich der Mensch selbst. Er braucht zwar das Wort von außen, aber er ist der Handelnde. Und er handelt nach diesen Schritten in unserem Herzen oder Unterbewusstsein. Und jetzt schauen wir uns den Ursprungszustand Adams an. Der war natürlich gottabhängig. Adam lebte aus Gottes Wort. Als Gott ihm gesagt hatte, mach und gib Namen den Tieren, hat er das ohne Schwierigkeiten getan. Adam war Gott gehorsam. Er orientierte sich nach Gott. Das ist sein Ursprungszustand. Und so war alles, wie ihn Gott gebaut hatte, in seinem Innersten korrekt. Er steuerte sein Leben, ohne je in irgendeine Not zu kommen. Nichts war da. Bis er in den Test kam, zu gehorchen, zu vertrauen. Und jetzt, als Adam Satan vertraut, findet eine innere Veränderung statt. Äußerlich ist er jetzt abhängig von Satans Orientierung. Er orientiert sich nach seinen Worten. Diese Orientierung nach den Worten Satans führt zu einer Änderung, nicht in seinem Willen, sondern in seinem Herzen. Wenn die Information hineinkommt, dann ist die erste Frage, wer bin ich? Und hier antwortet und denkt Adam jetzt, er ist Gott. Anstelle der Wahrheit hat er die Lüge, anstelle des wahren, gesunden Augen hat er das böse Auge. Das Vertrauen ändert sich in sich selbst. Er vertraut sich selbst. Die Quelle seiner Orientierung ist jetzt der Mensch, aber letztendlich ist es Satan. Die Motivation verändert sich in Stolz und Egoismus. Das Handeln verändert sich, dass sich jetzt im Auftrage Satans handelt. Die Aktion verändert sich, geben, um zu bekommen. Das ist das Gesetz des Todes. Der Gewinn ändert sich in Bekommen. Es bleibt immer noch das Ziel aller Entscheidungen. Das kann nicht verändert werden. Aber jetzt hat er eine andere Bewertung des Gewinns. Es heißt jetzt nicht mehr geben, sondern bekommen. Der Verlust wird nicht bekommen. Er muss ihn immer noch vermeiden. Das ist nicht veränderbar im Menschen. Aber jetzt hat er eine andere Idee, wie er vermieden werden soll. Damit trifft er alle seine Entscheidungen mit Ja und Nein, aber alle sind falsch. Und der Verlust ist nicht mehr vermeidbar. Der Mensch ist ein Gefangener seiner selbst. Und ich möchte anhand dieser Skizze, die ich hoffe, wir uns alle einprägen und sie uns auch aufschreiben, weil sie ist der Überblick unseres Herzens. Hier spielt sich alles ab. Aber ihr seht, das Herz befindet sich nicht im Körper. Es kann sich auch im Körper nicht befinden, weil, wenn die Bibel sagt, mit dem Salomo in Sprüche Kapitel 4, ihr kennt ja diese Texte, weil ich sie immer wieder lese, wo es sagt, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. So, das Herz geht aus dem Geist heraus. Das Leben des Menschen wird bestimmt durch den Geist des Menschen. Als Jesus am Kreuze ausrief, es ist vollbracht, sagt er, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Leben des Körpers, die Fähigkeit, dass er funktioniert, ist nur möglich durch die Aktionen des Geistes. Und die hat er in seinem funktionellen Teil, das ist im Herzen. Hier treffen wir alle unsere Entscheidungen. Hier entstehen alle Bewertungen. Deshalb muss ja auch hier der Erlösungsprozess eintreten, weil auch nur hier wurde die Veränderung vorgenommen. Als Adam sündigte, verlor er das äußerliche Gewand, um sich bewusst zu werden seiner inneren Veränderung. Aber äußerlich war er nicht verändert, außer das Gewand. Die Veränderung des Menschen ist eine innere. Daraus geht das Leben. Im Innersten wurde der Mensch verändert. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, nehmen wir nur das Vertrauen, den Glauben. Und jetzt kommen wir und schauen uns an. Der Mensch vertraut sich selbst und er orientiert sich nach Menschen. Das ist der nicht erlöste Zustand des Menschen. Und jetzt sagt Paulus, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasset von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi auf ein ander Evangelium, so doch kein anders ist, außer dass etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermal, so jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr angefangen habt, als das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein, wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ihr seht doch, der Paulus sagt, ich war einmal Menschen gefällig. Paulus orientierte sich in seinem nicht bekehrten Zustand nach Menschen, nach den Geboten, nach den Satzungen, die sie hatten. Und er schreibt weiter, ich tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen, noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt wohl gehört, meinen Wandel Weiland im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und zerstörte sie und nahm zu im Judentum über viele meinesgleichen in meinem Geschlecht und eiferte über die Maßen um das väterliche Gesetz. Da es aber Gott wohlgefiel, der mich von meinem Mutterleibe an hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, dass ich durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, alsbald fuhr ich zu und besprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut. Mit Fleisch und Blut ist der Mensch gemeint, aber wir werden das ja auch irgendwann mal noch klarer besprechen. Kam auch nicht in Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog hin nach Arabien und kam wiederum gen Damaskus. Danach über 3 Jahre kam ich gen Jerusalem, Petrus zu schauen und blieb 15 Tage bei ihm. Der anderen Apostel aber sah ich keinen außer Jakobus des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Sizilien. Ich war aber unbekannt von Angesicht den christlichen Gemeinden in Judäa. Sie hatten aber alle allein gehört, dass der uns Weiland verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, welchen er Weiland verstörte, und priesen Gott über mir. So, der Paulus hat eine Umwandlung erfahren, eine Umwandlung aus diesem gefallenen Zustand, den er geerbt hat von Adam. Wir alle erben diesen Zustand. Wir alle kommen als Sklaven des Satans auf die Welt. Und jetzt erklärt Paulus, ich bin gewandelt in diesem Weg und meine Orientierung waren Menschen. Und ich handelte im Auftrag Satans. Er wusste es nicht. Er dachte, er tut Gottes Auftrag. Paulus war ein ehrlicher Mensch, aber er war dennoch falsch. Er konnte für seine Falschheit zunächst nichts, bis ihm das Evangelium vor Augen gebracht wurde. Und als Gott es ihm zeigte, ging er nicht, um es von Menschen zu lehren, sondern Jesus bildete ihn die 3 Jahre, die er in Arabien war, dort aus. Und als er zurückkam nach Damaskus, dann ging er nach Jerusalem nach 3 Jahren. Und dort traf er zum ersten Mal den Petrus. Und er besprach sich mit ihm. Und war es ein Unterschied zwischen seinem Evangelium, das er von Jesus gelernt hatte in der Wüste, und das Evangelium des Petrus? Es gab keinen Unterschied in dem Evangelium. Auch als er danach über 14 Jahre zog ich aber mal hinauf in Jerusalem mit Barnabas und nahm Titus auch mit mir. Ich zog aber hinauf aus einer Offenbarung und besprach mich nicht mit ihnen über dem ich besprach mich mit ihnen über dem Evangelium, das ich predigte unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, auf das ich nicht vergeblich liefe, noch gelaufen wäre. Also geht nach Jerusalem und er bespricht sich jetzt mit den Leitern der Gemeinde dort und es zeigt sich, dass sein Evangelium und das der Leiter dasselbe ist. Er muss sich nirgendwo korrigieren. Alles, was er gelernt hat von Christus, ist auch das, was die Apostel von Christus gelernt haben. Ja, wenn Menschen im Herzen mit Christus verbunden sind und diese Änderung sich geändert hat nach dem Gesetz Gottes, dann sind sie sich einig. Jeder, der Gottes Geist hat, wird mit dem anderen, der auch Gottes Geist hat, in Einigkeit sein. Ich möchte aber nicht ganz in der Theorie bleiben, weil ich möchte auch ein paar Beispiele bringen von dem, was es bedeutet, wie der Paulus hier sagt, wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Schaut, da wir ja abhängige Wesen sind, können wir nicht in Unabhängigkeit handeln. Und wir müssen uns immer nach jemand orientieren. Und das kann der Mensch oder Gott sein. Und wir orientieren uns von Grund an nach den Menschen. Wir wollen von Menschen geehrt und geachtet werden für das, was wir tun oder nicht tun. Das bedeutet, wir sind ein Sklave des Menschen. Wenn ich die Ehre der Menschen suche, bin ich deren Sklave. Wenn ich mich vor ihnen zeigen möchte, als wer ich bin, dann bin ich deren Sklave. Das ist wichtig zu verstehen. Ich hatte gestern eine Patientin und sie erzählte mir, wie ihre ältere Schwester, die etliche Jahre älter ist, mit ihr umgeht. Die Patientin selbst ist über 70 und ihre Schwester ist über 80 und sie sagt, du musst jetzt kommen und mir diese Arbeit im Garten machen. Oder wir treffen uns dort und dort, ich warte, dass du kommst. Die Schwester fragt nicht, kommst du, kannst du, willst du? Und so tut sie etwas aus ihrem Ich bin Gott heraus und befiehlt. Aber unserem Geist wurde es nicht gemacht, dass er Befehle annimmt. Er sollte sich nach einem Wort frei orientieren, nicht nach Befehlen. So sträubt sich in der Patientin die Lüge, sage ich jetzt mal, das blinde Auge und sagt, wenn du so mit mir umgehst, dann helfe ich dir nicht. Und so geht sie nicht auf den Befehl der Schwester. Handelt sie richtig oder handelt sie falsch? Nun, das ist jetzt die Frage. Wer bestimmt mein Handeln? Ist es der andere oder Gott? Und ich erklärte es dieser Patientin und sagte so: Wir können nicht uns richten, wie Menschen uns ansprechen. Wir müssen nur aus der Ansprache der Menschen heraushören, ob es der Ruf Gottes ist. Und ist es der Ruf Gottes, dann tue ich es nach Gottes Willen. Dann tue ich es nicht nach dem Willen eines Menschen. Und das, dann kann ich gehen oder nicht gehen, aber ich bin nicht bestimmt von der Art und Weise, wie der Mensch mich anspricht. Diese Frau, die Patientin, ist die Sklavin ihrer Schwester, auch wenn sie nicht geht dorthin, wo sie sie ruft. Das müssen wir uns Rechenschaft geben. Die Sklaverei hört nicht auf. Sie hört erst auf, wenn ich, jemand spricht mich an, jemand ist in Not, er mag mich in einer bösen Form ansprechen, aber ich orientiere mich nach Gott und frage mich: Herr, bist du das? Ist es dein Ruf? Und wenn es Gottes Ruf ist, tue ich es mit Freuden, unabhängig, ob der Mensch freundlich oder unfreundlich zu mir ist, weil ich tue es ja nicht um des Menschen willen, ich tue es um Gottes Willen. Und alles, was wir tun um Gottes Willen, tun wir mit Freuden. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, aber vielleicht erzähle ich es nochmal. In unserer Nachbarschaft haben wir einen Aussiedlerhof, an dem wir vorbeifahren müssen. Und der Mann hat sich dort für die 50 oder 100 Meter, wie viel es sind, die 30er-Zone eingebracht auf der Straße. Und man könnte in Ruhe 50 dort vorbeifahren, es ist auch eine Kurve. Und das hat mich gestört, als er sich dort die 30er-Zone setzte, weil es ist ja frei auf dem Feld und ich könnte mit 50 schön da durchfahren. Und als ich eines Tages dort geblitzt war, obwohl ich dachte, dort blitzen sie nie mehr wieder. Am Anfang, als die 30er-Zone gemacht wurde, stand da hin und wieder ein Blitzer, aber jahrelang nichts mehr. Und ich fuhr vorbei, so wie ich halt vorbeifahre, nach meinem Gesetz der Geschwindigkeit. Und als ich den Blitzer sah, ich habe es gesehen, aber ich dachte, das kann doch nicht sein, dass hier ein Blitzer ist. Und so erwischte mich der Blitzer. Und ich war sehr geärgert. Und ich merkte in meinem Herzen, ich bin geärgert auf den Nachbarn, dass er sich diese 30er-Zone dort hingesetzt hat. Und in meinem Ärger, Zorn in die Arbeit, merkte ich, was in meinem Herzen passiert, wie mein Herz sich sträubt und sagt, es ist doch Unrecht, warum soll ich so langsam dort fahren, wo keine Gefahr ist für niemanden? Nur, ich sage jetzt mal, die Lärmbelästigung oder die Tiere, vielleicht die Katze, die er hat, dass sie nicht umfahren wird, was auch immer. Ich merkte, wie böse ich in meinem Herzen war gegenüber dem Nachbarn. Und ich hatte Mühe. Ich merkte, dass in meinem Herz was ist und mein Wille, der Geist Gottes, kam aber und sagte, naja, stell dich an seine Stelle. Hättest du es nicht auch gern, dass wenn jemand an deinem Haus, dass er langsam, dass der Lärmbelästigung, dass keine Gefahr davon ausgeht? Und als ich mich so setzte in seine Lage, sagte er, na ja, sicherlich auch. Wenn ich an seiner Stelle, würden wir alle handeln. So merkte ich meine Eifersucht, die ich in mir hatte, die war mir nicht so bewusst. Aber wie kläre ich jetzt die Situation? Weil ich sagte, Herr, du hast mich nicht gelassen, dass ich in diese Radarfalle hineingehe, es sei denn, du willst mir was beibringen. Du willst mir etwas an meinem Herzen zeigen. Und Gott hat mir etwas Wunderbares beigebracht. Für wen fahre ich denn Auto? Für wen fahre ich mit welcher Geschwindigkeit? Tue ich es in Gottes Auftrag oder in meinem, Satans Auftrag? Und jetzt fahre ich an meinem Nachbarn vorbei, ganz unabhängig, ob es ein Radar ist dort oder nicht, weil ich es um Gottes Willen tue. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeifahre, denke ich, dass ich handle um Gottes Willen. Und für Gott tue ich alles gern. Und so ist die Fahrt vorbei, die ich ja jeden Tag etliche Male machen muss. Also zumindest zweimal, wenn ich in die Arbeit fahre und komme. Ein Gebet, eine Erinnerung. Und diese Situation hat mich aufmerksam gemacht, wie viele Dinge tue ich denn, um Menschen gefällig zu sein, und wie viele Dinge tue ich, um Gott gefällig zu sein. Und ich merke, wie viel mir noch mangelt, wie viel ich noch tue um des Menschen Gefälligkeit, wie viel ich die Information aufnehme von einem Menschen und sofort mich nach dem Menschen orientiere, anstelle nach meinem himmlischen Vater. So, es braucht eine Umwandlung dieses Herzens. Ich muss ein anderer werden. Ich hoffe, dass wir den Grundsatz verstehen. Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und ich sage euch, aus dieser Falle herauszukommen, nicht mehr menschengefällig zu sein, sondern allein Gott gefällig zu dienen, ist die größte Herausforderung, die wir haben, meine Lieben. Weil wir müssen uns nach jemandem orientieren, und entweder schmeicheln wir den Menschen, entweder machen wir uns menschengefällig, oder wir handeln nach Gottes Willen. Und ich möchte und ich lerne es Tag für Tag, egal wem, dem Guten, der freundliche Mensch oder der nicht freundliche, ich will es alles tun, um Gottes Willen. Im Auftrage Gottes, wie für ihn. Und dann ist egal, wie die anderen sind. Dann handle ich nicht mehr nach dem Gefallen der Menschen. Weil die Galater, Paulus bringt es so deutlich hervor, er sagt, diese Menschen, die euch zur Beschneidung zurückführen, wollen sich mit euch loben. Die wollen euch als Trophäe in ihren Hand haben. Sie sind menschengefällig, sie dienen nicht Gott. Und wenn ihr nach ihnen geht, tut ihr genau dasselbe. So, wir werden auf diese Gedanken noch zurückkommen. Lasst uns aber zum Abschluss kommen. Gottes Konzept des Lebens durch die innere Veränderung des Menschen ist unterbrochen, ist zerstört. Adams Lebensende, der stirbt. Und somit Eva und somit allen seinen Nachkommen. Alle Nachkommen sterben. Alle, weil sie alle Adams Leben haben. Jedes Individuum wird ab sofort geistig geboren. Und sicherlich sollen wir nie vergessen, Adam und Eva hätten nie ein Kind gehabt, hätte es keinen Lösungsplan gegeben. Keiner von uns wäre hier geboren, geistig blind. Wozu? Dass ich einfach sterbe? Nein. Gott hat den Menschen nur am Leben gelassen, physisch, weil er ihn geistig wieder erlösen kann. Und somit, auch wenn wir alle tot geistig geboren werden, können wir durch das Evangelium wieder geboren werden, neu, zu einem neuen Leben kommen. Und dieses neue Leben ist das, was uns der Erlösungsplan bringt. Aber lasst uns die Probleme des Erlösungsplans noch einmal zusammen sehen, welche erlösen muss. Und dann wissen wir, dass es nur ein Evangelium und nur ein Erlösungsplan gibt, über das wir tiefer nachdenken werden. Hier ist die Hand Gottes. Hier ist die Hand des Menschen. Adam in seiner völlig hilflosen Situation. Die Hand nach außen ist nicht, dass er nach Hilfe ruft. Nein, nein. Als Adam fällt, ist er von Gott ganz getrennt. Gott kann ihn nicht mehr erreichen. Sonst würde er ihm ja die Hand ausdehnen und sagen, komm. Der Mensch ist endgültig von Gott getrennt. Dieses Bild veranschaulicht das wunderbar. der Adam, die Veränderung im Menschen sind endgültig. Sein Geist ist in der Zentrale verändert. Das ist endgültig. Er kann sich nicht mehr für Gott entscheiden, weil er denkt, er ist selber Gott. Der Mensch kann nicht mehr wollen zu Gott zurück. Er ist völlig blind, was seinen geistigen Zustand angeht. Er sieht keine Hilfsbedürftigkeit. Als Gott dem Adam begegnet, sieht der Adam nicht seine Verantwortung. Er gibt die Schuld auf andere. Adams Handeln zeigt seine völlige Blindheit nach dem Sündenfall. Er ist sich nicht bewusst, dass etwas in ihm falsch oder fehl am Platz ist. Er hat keine Kleider äußerlich, ja, aber innerlich ist er jetzt völlig blind. Er hat auch keine Hilfsbedürftigkeit auf geistiger Ebene. Und niemand kann an seiner Stelle handeln. Das Gesetz verbietet, dass einer für den anderen handeln kann. Wie kann er dann wieder aus dieser Situation herauskommen? Wie kann der Mensch überhaupt erlöst werden, wenn die Schlucht zwischen Gott und dem Menschen unüberwindbar ist? Und sie ist unüberwindbar. Wir vergessen, dass wir alle Entscheidungen, dass wir überhaupt zurück zu Gott kommen, dass wir einen Wunsch haben, zu Gott zurückzukehren, ist das Werk der Gnade. Es ist nicht mehr möglich gewesen nach dem Sündenfall. Gäbe es die Gnade nicht, könnte keiner Gott wählen. Wir werden das dann tiefer noch studieren, auch wenn wir im nächsten Quartal den Römerbrief studieren. Wie also kann der Mensch allein erlöst werden? Gottes Sohn wird Adam, um die Trennung aufzuheben. Jemand muss in die Schlucht treten. Jemand muss die Brücke schlagen. Jemand muss die Leiter sein zwischen Gott und dem Menschen. Weil weder Gott kann auch den Menschen mehr erreichen, weil der Mensch in seinem Geist ist jetzt verschlossen. Und Gott kann ihn nicht steuern. Gott kann ihn nicht zwingen zu etwas. Gott ist getrennt vom Menschen durch des Menschen Veränderung in seinem Innersten. Und so ist auch der Mensch, der kann nicht mehr zu Gott zurück. Die einzige Lösung ist unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst unsere Sünde gegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen argen Welt. Und was das bedeutet, wollen wir auch weiterhin in diesem Studium sehen. Das Evangelium ist einzigartig, weil die Erlösung nur eine einzige Sache erlösen muss, nämlich das Herz des Menschen. Aber das ist nicht mehr erreichbar. Deshalb musste Gott, der Sohn, Adam werden. Und was das alles beinhaltet, wollen wir uns in den nächsten Stunden sehen und anschauen und studieren. Die Frage, die ich hier am Ende stellen möchte, ist: Bist du dir immer mehr bewusst, in wessen Auftrag du handelst? Stell dir die Frage jeden Tag, untersuche dein Leben täglich und schaue: Wenn ich den Menschen noch wohlgefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Es gibt nun Menschenknechte, die letztendlich Satansknechte sind, oder Gottesknechte. Ich möchte nur Gottesknecht sein. Und du? Amen.